Buddhistische Gesellschaft München, das Fenster öffnen, Kapitel 9. Metta Paramita. Betrachtet man die Parami als aufsteigende Reihe zu entwickelnder geistiger Qualitäten, kulminiert diese Entwicklung in den göttlichen Qualitäten Metta und Upekkha. Der Bodhisattva sieht in allen Lebewesen Freunde in Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Das heißt, er nimmt sie, ebenso wie sich selbst, in ihrer naturgegebenen Bedingtheit wahr, mit all ihren Schwächen und Stärken, ihren guten und schlechten Seiten. Aus dieser Wahrnehmung heraus wächst in seinem schon weitgehend gereinigten Geist die Qualität von Metta, Liebe im Sinne von Freundschaft, Freundlichkeit, Wohlwollen, aktivem Interesse am Nächsten, liebevoller Güte. Betrachtet man zusätzlich noch die Synonyme wie Anukampa, Empathie, Barmherzigkeit, wörtlich Bewegtsein im Einklang mit anderen, auch sich des anderen annehmen, ihm wohlwünschen, ihn verständnisvoll akzeptieren. Atakama, Wohlwollen, Wohlwünschen, Mudocitata, sanftmütiger Geisteszustand und Anudaya, Fürsorge, wird deutlich, dass sich, außer im meditativen Kontext, Metta nicht klar von Mitgefühl, Karuna, mit Freude, Mudita und Gleichmut, Upekkha, trennen lässt. Das dürfte der Grund sein, weshalb diese Metta-Varianten in der Reihe der Paramita nicht gesondert erwähnt werden. Zudem finden sich Karuna und Mudita, ebenso wie Freundlichkeit, natürlich schon in der praktischen Umsetzung der vorangegangenen Vollkommenheiten immer wieder ihren Platz und Ausdruck. Klar abgrenzen lässt sich die spirituelle Qualität Metta jedoch von Pema, persönliche Anziehung, Kama, Sinnlichkeit, Lobha, Verlangen, Raga, Lust und Mituna, Sex. Hier handelt es sich um Emotionen, die mit reiner Liebe oder göttlichen Weilungen, dem Brahma-Vihara, nur im umgangssprachlichen Gebrauch etwas gemein haben. Bei welchem Dorfe oder welcher Stadt ich da verweile, in eben jenem Dorfe oder jener Stadt gehe ich des Morgens, nachdem ich mich angekleidet habe, mit Gewand und Almosenschale versehen um Almosenspeise. Am Nachmittage, vom Almosengange zurückgekehrt, begebe ich mich in den Wald. Was sich dort gerade an Gräsern oder Laub vorfindet, das trage ich an einen Platz zusammen und setze mich nieder. Und mit untergeschlagenen Beinen, den Körper gerade aufgerichtet, die Achtsamkeit vor mir gegenwärtig haltend, durchdringe ich mit einem von Güte, von Mitgefühl, von Mitfreude, von Gleichmut erfüllten Geiste die eine Himmelsrichtung, ebenso die zweite, dritte und vierte. So dringe ich oben, unten, quer, inmitten, allerwärts, in allem mich wiedererkennend, die ganze Welt mit einem von Güte, Mitgefühl, Mitfreude oder Gleichmut erfüllten Geiste, einem weiten, umfassenden, unermesslichen, von Hass und Übelwollen befreiten. Wandle ich nun Brahmane in solcher Verfassung, so gilt das zu dieser Zeit als mein göttliches Wandeln. Stehe ich in solcher Verfassung, so gilt das zu dieser Zeit als meine göttliche Stellung. Sitze ich in solcher Verfassung, so gilt das zu dieser Zeit als mein göttlicher Sitz. Pflege ich in solcher Verfassung der Ruhe, so gilt das zu dieser Zeit als mein göttlich erhabenes, vornehmes Ruhelager. Das aber, Brahmane, ist jenes göttlich erhabene, vornehme Ruhelager, das ich jetzt ganz nach Wunsch erlange, ohne Mühe, ohne Schwierigkeit. Anguttara Nikaya 3, 65. Eine andere Möglichkeit, als sich über Begriffsdefinitionen Metta sinnvoll anzunähern, ist, sie über die Qualitäten zu definieren, die einen guten Freund, Metta, von dem sich Metta ableitet, ausmachen. Es gibt der Bürgersohn vier Freunde, die als treuherzig, in Klammern gutherzig, loyal zu bezeichnen sind. Der Wohltäter ist so einer, der in Glück und Unglück gleiche ist so einer, der gute Ratgeber ist so einer, der Mitfühlende ist so ein Freund, der als treuherzig zu bezeichnen ist. In 4 Fällen erweist sich der Wohltäter als loyaler Freund. Den Leichtsinnigen hält er zurück, des Leichtsinnigen Hab und Gut sucht er zu retten, dem Gefährdeten bietet er Zuflucht, in einer Notlage lässt er ihm verdoppelte Hilfe angedeihen. In 4 Fällen erweist sich der in Glück und Unglück gleiche als loyaler Freund. Vertrauliches teilt er ihm mit, Vertrauliches von ihm behält er für sich, im Unglück lässt er ihn nicht im Stich, sogar sein Leben gäbe er für ihn. In 4 Fällen erweist sich der gute Ratgeber als loyaler Freund. Von Fehlverhalten hält er ihn ab, bei guten Taten unterstützt er ihn, was er nicht weiß, das sagt er ihm, den Weg zum Himmel weist er ihm. In 4 Fällen erweist sich der Mitfühlende als ein loyaler Freund. Sein Misserfolg freut ihn nicht, sein Erfolg freut ihn. Die gegen ihn sprechen, wehrt er ab, denen, die für ihn sprechen, pflichtet er bei. Das sagt der Erhabene, und dann fügte der Willkommene hinzu. Der Freund, der hilft, wo er nur kann, der Freund in guten und in schlechten Tagen, der Freund, der weiß den rechten Weg, der Freund, der voll von Empathie. Diese 4 der Weise als Freunde kennt und ihren Wert wohl zu schätzen weiß. Sie hält er wert und achtet auf sie, wie eine Mutter auf ihr Kind. Digha Nikaya 31. Der freundlich Gesinnte ist also loyal, hilfsbereit, großzügig und auf das materielle und spirituelle Wohlergehen des anderen bedacht. Er gibt, was schwer zu geben ist, tut, was schwer zu tun ist, er trägt, was schwer zu ertragen ist, wie es in Anguttara Nikaya 3, 136 heißt. Der beste, edelste Freund, Kalayanamitta, von allen nur möglichen ist natürlich der Buddha. Er ist das eine Wesen, das in der Welt erscheinend vielen Volke zum Segen ersteht, vielen zum Wohl, aus Mitgefühl für die Welt, zum Heile, Segen und Wohl für Himmelswesen und Menschen. Anguttara Nikaya 1, 22. Aus Mitgefühl für ihr Wohlergehen belehrt der Buddha andere. Von Zuneigung und Abneigung ist losgelöst ein Tathagata. Samyutta Nikaya 4, 14. Alles, was er tut, sein ganzes Sein und Handeln ist, da kein Selbstbezug mehr besteht, auf das Wohl anderer ausgerichtet. Gleich, ob er einsam verweilt, auf Almosengang geht, sich hinlegt oder ob er spricht. 2 Gründe gewarnt, ihr Mönche, suche ich im Walde einsame, abgelegene Stätten auf. Welches sind diese beiden Gründe? Mein eigenes gegenwärtiges Wohlsein und Mitleid mit späteren Generationen. Anguttara Nikaya 2, 31. Hat mich der Erhabene auf mancherlei Weise hinsichtlich der Familien die Anteilnahme gepriesen, die Bewahrung gepriesen, das Wohlwollen gepriesen? So ist es, Vorsteher, der Vollendete hat in mancherlei Weise hinsichtlich der Familien die Anteilnahme gepriesen, die Bewahrung gepriesen, das Wohlwollen gepriesen. Was wandert dann der Erhabene mit einer großen Schar Mönche umher, wo es so schwer etwas zu essen gibt, wo schwer Almosen zu erlangen sind, wo bleichende Knochen herumliegen, wo die Saaten verkümmert sind? Zur Vernichtung der Familie geht der Erhabene vor, zum Unglück der Familien geht der Erhabene vor, zum Schaden der Familien geht der Erhabene vor. In 91 Weltzeitaltern, Vorsteher, an die ich mich erinnere, weiß ich nicht, dass da irgendeine Familie durch Almosengeben auch nur im geringsten geschädigt wurde. Alle Familien, die reich, steinreich waren, die große Besitztümer. Viel Gold und Silber, viele Schätze, viel Getreide hatten. Alle diese sind es geworden durch Geben, durch Wahrhaftigkeit und durch Zügelung. Samyutta Nikaya 42, 9. Zu jener Zeit aber war der Fuß des Erhabenen von einem Splitter verletzt. Heftig waren die körperlichen Schmerzen des Erhabenen. Übel, peinigend, schlimm, qualvoll, unlieb, unangenehm. Der Erhabene aber ertrug sie besonnen und voll bewusst, ohne den Mut zu verlieren. Da nun begab sich Mara der Böse dorthin, wo sich der Erhabene befand. Nachdem er sich dorthin begeben hatte, redete er den Erhabenen mit der Strophe an: Liegst du da in Lässigkeit oder ermüdet vom Sinieren? Aufgaben gibt es wohl nicht viele für dich. Allein auf einsamer Lagerstätte, was schlummerst du hier mit schläfriger Miene? Nicht in Lässigkeit liege ich, noch ermüdet vom Sinieren. Da ich meine Aufgabe erledigt habe, bin ich sorgenfrei. Allein auf einsamer Lagerstätte ruhe ich, aller Wesen mich erbarmend. Die sogar, denen ein Speer in die Brust gedrungen, Augenblick um Augenblick ihr Herz verwundend, diese auch finden Schlummer, trotz des Speeres. Warum soll ich nicht schlummern ohne Speer? Wachend habe ich keine Angst und fürchte mich auch nicht zu schlummern. Tage und Nächte schaffen mir keine Unruhe und ich sehe auch keine Schädigung irgendwo in der Welt. Darum schlummere ich, aller Wesen mich erbarmend. Samyutta Nikaya 4, 13. Was meinst du, Prinz, wenn dieses Kind ein Stöckchen oder einen Kieselstein in den Mund stecken würde, während du oder dein Kindermädchen nicht darauf aufpasst, was würdest du dann anfangen? Ehrwürdiger Herr, ich würde das Stöckchen oder den Stein herausnehmen. Wenn ich beides nicht sofort herausnehmen könnte, würde ich seinen Kopf in die linke Hand nehmen und indem ich einen Finger der rechten Hand krümme, würde ich es herausnehmen. Auch wenn dabei Blut flösse. Warum ist das so? Weil ich Mitgefühl für das Kind habe. Ebenso, Prinz, Worte, die der Tathagata als unwahr, falsch und nicht nützlich erkennt und die auch anderen unwillkommen und unangenehm sind, solche Worte äußert der Tathagata nicht. Worte, die der Tathagata als wahr und richtig, aber nicht nützlich erkennt und die auch anderen unwillkommen und unangenehm sind, solche Worte äußert der Tathagata nicht. Worte, die der Tathagata als wahr, richtig und nützlich erkennt, aber die anderen unwillkommen und unangenehm sind, für den Gebrauch solcher Worte kennt der Tathagata den richtigen Zeitpunkt. Worte, die der Tathagata als unwahr und falsch erkennt, aber die anderen willkommen und angenehm sind, solche Worte äußert der Tathagata nicht. Worte, die der Tathagata als wahr und richtig, aber nicht nützlich erkennt und die anderen willkommen und angenehm sind, solche Worte äußert der Tathagata nicht. Worte, die der Tathagata als wahr, richtig und nützlich erkennt und die anderen willkommen und angenehm sind, für den Gebrauch solcher Worte kennt der Tathagata den richtigen Zeitpunkt. Warum ist das so? Weil der Tathagata Mitgefühl für die Wesen hat. Majjhima Nikaya 58. Entsprechendes erwartet der Erhabene auch von den Arahats. Der Erhabene sprach also: Ich bin erlöst von allen Fesseln, was es an himmlischen und was es an irdischen Fesseln gibt, und auch ihr Bhikkhus, seid erlöst von allen Fesseln, was es an himmlischen und was es an irdischen Fesseln gibt. Führt euren Wandel aus, zu vieler Leute Heil, zu vieler Leute Glück, zu der Welt Erbarmen, zu Segen, Heil und Glück von Göttern und Menschen. Samyutta Nikaya 4, 5. Die Bedeutung des richtigen Umgangs, des Umgangs mit edlen Freunden, die vorbildlich und beispielhaft auf den, in Anführungszeichen, Erwachungsaspiranten einwirken, ist immens. Der gesamte heilige Wandel besteht in der Freundschaft der Guten. Sie ist die Grundlage für die zum Erwachen führenden Dinge. Sollten da ihr Mönche, andersgläubige Wandersasketen euch fragen, was wohl die Grundlage ist für die Entfaltung der zur Erleuchtung führenden Dinge, so habt ihr da, ihr Mönche, jenen andersgläubigen Wanderasketen also zu erwidern. Da, ihr Brüder, besitzt der Mönch edle Freunde, edle Gefährten, edle Genossen. Das, ihr Brüder, ist die erste Grundlage für die Entfaltung der zur Erleuchtung führenden Dinge. Bei einem Mönche nämlich, der edle Freunde besitzt, edle Gefährten, edle Genossen, da, ihr Mönche, steht zu erwarten, dass er sittenrein sein wird, ein Befolger der Ordenssatzung. Dass ihm jene asketentümlichen, der Erschließung des Geistes so förderlichen Gespräche zuteil werden, dass er seine Willenskraft einsetzen wird, um die unheilsamen Dinge zu überwinden und die heilsamen Dinge zu erwecken, dass er weise sein wird, ausgerüstet mit jener Weisheit, die das Entstehen und Vergehen begreift, die edel ist, durchdringend und zur völligen Leidensvernichtung führt. Anguttara Nikaya 9, 1. Die Metta des Buddha beschränkte sich nicht darauf, Menschen und Götter zu belehren und ihnen positive Gedanken zu schicken, sondern zeigte sich auch immer wieder in Rat und Tat. Egal, ob es sich um das Schlichten eines Streites um Wasserrechte zwischen den Sakyas und den Koliyas handelte, oder ob es um die Befriedung eines Räubers oder Mörders ging, oder darum, einen Sterbenden beizustehen, oder einfach um die Pflege eines kranken Mönches. Zu dieser Zeit litt ein bestimmter Mönch unter Diarrhoe und lag in seinen Exkrementen. Als der Buddha und Ananda die Unterkünfte der Mönche besuchten, kamen sie zu der Stelle, wo der kranke Mönch lag. Der Buddha fragte ihn: Mönch, was ist mit dir? Ich habe Diarrhoe, Erhabener. Ist niemand hier, der sich um dich kümmert? Nein, Erhabener. Warum kümmern sich die anderen Mönche nicht um dich? Weil ich so nutzlos für sie bin. Dann sagte der Erhabene zu Ananda: Geh und hol Wasser, dann werden wir diesen Mönch waschen. So brachte Ananda Wasser und der Buddha kippte es über den kranken Mönch und Ananda wusch ihn am ganzen Körper. Anschließend trugen der Buddha und Ananda den Mönch zu seiner Lagerstatt. Später rief der Buddha die anderen Mönche zusammen und fragte sie: Warum, ihr Mönche, habt ihr euch nicht um diesen kranken Mönch gekümmert? Weil er uns nicht von Nutzen war, Erhabener. Dann sagte der Buddha: Mönche, ihr habt weder Vater noch Mutter, die sich um euch kümmern. Wer, wenn nicht ihr selbst, soll sich um euch kümmern? Lasst den, der mich pflegen würde, die Kranken pflegen. Vinaya Pitaka 4, 301. Gerade der ehrwürdige Ananda ist ein Beispiel von verkörperter Metta. Wenn jemand sich völlig nach innen wendet und sozialen Kontakt weitestgehend vermeidet, wie es Anandas Halbbruder Anuruddha tat, ist es leicht, ohne Feinde zu sein. Aber Ananda, der Vermittler zwischen dem Buddha und seinen zahlreichen Anhängern, setzte sich ja ständig der Bosheit und dem Unmut der Bekrittler aus. Daher grenzt die Tatsache, dass er keine Feinde hatte, keine Rivalen und frei von Konflikten und Spannungen lebte, schon an ein Wunder. Diese freundliche Wesensart hebt auch der Buddha an seinem Lebensende in einer ergreifenden Szene noch einmal hervor. Da hat nun der ehrwürdige Ananda das Schutzhaus betreten, den Türknopf umklammert und ist weinend gestanden. Wie muss ich kämpfen? Ach, muss da noch ringen, und es geht mir der Meister nun zur Erlöschung hin, der sich meiner erbarmte. Alsbald aber wandte sich der Erhabene an die Mönche. Wo ist wohl ihr Mönche Ananda? Es ist, Herr, der ehrwürdige Ananda in das Schutzhaus getreten, den Türknopf umklammernd, steht er weinend daran. Wie muss ich kämpfen? Ach, muss da noch ringen, und es geht mir der Meister nun zur Erlöschung hin, der sich meiner erbarmte. Da hat der Erhabene einen der Mönche beauftragt. Gehe du, Mönch, und sag in meinem Namen zu Ananda, Der Meiste lässt dich, Bruder Ananda, rufen. Wohl, Herr, sagte da gehorsam jener Mönch zum Erhabenen, und er begab sich zum ehrwürdigen Ananda hin und sprach also: Der Meister lässt dich, Bruder Ananda, rufen. Ich komme, Bruder, entgegnete der ehrwürdige Ananda jenem Mönche, und er kam zum Erhabenen heran, verbeugte sich ehrerbietig vor dem Erhabenen und setzte sich beiseite nieder. Zum ehrwürdigen Ananda, der da beiseite saß, sprach nun der Erhabene also: Genug, Ananda, sei nicht traurig, lasse die Klage. Habe ich denn das, Ananda, nicht schon vorher verkündet, dass eben alles, was einem lieb und angenehm ist, verschieden werden, auswerden, anders werden muss? Woher könnte das hier, Ananda, erlangt werden, das, was geboren, geworden, zusammengesetzt, dem Verfall unterworfen ist, da doch nicht verfallen sollte, das gibt es nicht. Lange Zeit hindurch warst du, Ananda, beim Vollendeten, hast deine Liebe zu ihm in Taten, Worten und Gedanken zum Ausdruck gebracht, hilfsbereich, segensreich, großherzig und freigebig. Großen Verdienst hast du geschaffen, Ananda. Streng dich an und bald schon wirst du von den Einflüssen frei sein. Digha Nikaya 16. Auch so mancher Laienanhänger bringt die Freundlichkeit zu den Mitwesen vorbildlich zum Ausdruck. So etwa der große Förderer des Ordens Anathapindika, der eigentlich Sudatta hieß und der wegen seines Mitgefühls und seiner Großzügigkeit den Armen gegenüber von den Bürgern der Stadt Savatthi den Ehrentitel Ernährer der Armen bekam. Oder Samavati, die als erste der in Güte Verweilenden genannt wird. Später dann Ashoka, der fürsorgliche Herrscher, der Krankenhäuser, Herbergen, Klöster und Wasserstellen baute, ordinierte und nicht ordinierte speiste, den Anbau von Heilpflanzen förderte, Naturreservate einrichtete, für religiöse Toleranz und die Einhaltung der Tugendregeln eintrat, sowie die Verwaltung und Rechtsprechung humanisierte. Wie in der gesamten buddhistischen Praxis gilt auch bei dieser Vollkommenheit das Prinzip der Verfeinerung, beginnend bei groben, also körperlichen Verhaltensweisen und weiter fortschreitend zu völlig geläuterten Geisteszuständen. Gestaltet man Schritt für Schritt den eigenen Charakter um, bis man sich, wie im Metta-Sutta herausgestrichen wird, bewusst in jedem wachen Moment für die Einstellung des allumfassenden Wohlwollens und der Freundlichkeit für die ganze Welt entscheidet. Vers 1 und 3 machen deutlich, dass dies vorrangig im Umgang mit den Mitmenschen zu tun ist. Wer das Gute wünscht und sich nach vollkommenem Frieden sehnt, sollte fähig sein, offen, gerade, ansprechbar und sanft, ohne Arroganz. Genügsam und unkompliziert sollte er einfach leben, nicht über die Maßen geschäftig. Besonnen, unaufdringlich und nicht auf seinen eigenen Vorteil bedacht, hütet er sich auch bei Kleinigkeiten davor, gegen sein besseres Wissen zu handeln. Niemand täusche einen anderen, noch verachte er irgendein Wesen, so gering es auch erscheinen mag. Aus Ärger oder Widerwillen wünsche keiner etwas, das den anderen schmerzt. Wie eine Mutter lebenslang ihrem einzigen Kind verbunden bleibt, so öffne man liebevoll sein Herz für alle Lebewesen. Suttanipata 1, 8. Ganz im Gegensatz dazu steht die leider allzu verbreitete Gewohnheit des überheblichen Bekrittelns anderer. Wer stets der anderen Fehler sucht und immer kritisch ist, dem wachsen alle Triebe, der Triebversiegung ist er fern. Dhammapada 253. Der ist kein Freund, der ständig, misstrauisch, nach Schwächen späht. Bei dem man ruht, wie an der Vaterbrust das Kind, der ist ein Freund, durch andere unentfremdbar. Suttanipata 255. Nun ist der Mensch jedoch zunächst auf seinen eigenen Vorteil bedacht und so spricht der Buddha angesichts dieser Tatsache in den höchsten Tönen von den verschiedensten Wohltaten und spirituellen Errungenschaften, die durch die Ausübung von Metta erfahrbar werden. Wenn ihr Mönche einer am Morgen, am Mittag, am Abend ein reiches Spendenmahl gibt, so bringt dies doch größere Frucht. Dass da einer am Morgen oder am Mittag oder am Abend den Gedanke der Güte entfaltet, sei es auch nur in geringem Ausmaß. Daher, ihr Mönche, sollt ihr so üben. Die Güte, die Befreiung des Herzens, soll uns entfaltet, gestärkt, zum Förderungsmittel, zur Grundlage gemacht, weitergeführt, gemehrt und gut vollendet werden. So, ihr Mönche, habt ihr euch zu üben. Samyutta Nikaya 20,4. Einstmals Anatta Pindika lebte ein Brahmane namens Vilama. Dieser spendete folgende Gabe, eine gewaltige Gabe. Er verschenkte 84.000 mit Silber gefüllte goldene Gefäße. 84.000 mit Gold gefüllte silberne Gefäße, 84.000 mit Kleinodien gefüllte Bronzeschüsseln, 84.000 goldgeschmückte, goldbeflaggte und mit Gold gewirkten Netzen bedeckte Elefanten, 84.000 mit Löwen, Tiger und Pantherfellen und gelben Wolldeckenen überzogene, goldgeschmückte, goldbeflaggte und mit Gold gewirkten Netzen bedeckte Wagen, 84.000 mit Seide bedeckte und mit bronzenen Melkgefäßen behängte Kühe, 84.000 mit Edelstein besetzten Ohrringen geschmückte Jungfrauen, 84.000 mit gefransten, weißwollenen, blumengewirkten Decken und mit schönen Antilopenfellen gedeckte, mit Überdecken und purpurnen Kissen an beiden Bettenden versehene vornehme Ruhelager, 84.000 Koti-Gewänder aus feinster Leinwand, Seide, Wolle und Baumwolle. Was soll man da erst von Speise und Trank sagen, von den Kauwaren, Esswaren, Leckereien und Getränken, die dort gleichsam in Strömen flossen? Du möchtest nun wohl denken, dass der Brahmane Vilama, der damals solch große Gabe spendete, irgendein fremder Mensch gewesen war. Doch das sollst du nicht denken, denn der Brahmane Vilama, der damals jene große Gabe spendete, der war ich. Beim Spenden jener Gabe aber war kein Gabenwürdiger zugegen, keiner heiligte jene Gabe. Bei weitem verdienstvoller als die große Gabe des Brahmanen Vilama ist es nun, wenn man einen Erkenntnisbesitzenden speist. Bei weitem verdienstvoller aber ist die Speisung von 100 Erkenntnisbesitzenden. Bei weitem verdienstvoller die Speisung eines Einmalwiederkehrers. Bei weitem verdienstvoller aber die Speisung von 100 Einmalwiederkehrern. Bei weitem verdienstvoller die Speisung eines Nichtwiederkehrers. Bei weitem verdienstvoller die Speisung von 100 Nichtwiederkehrern. Bei weitem verdienstvoller die Speisung eines Heiligen. Bei weitem verdienstvoller die Speisung von 100 Heiligen. Bei weitem verdienstvoller die Speisung eines Einzelerleuchteten. Bei weitem verdienstvoller die Speisung von 100 Einzelerleuchteten. Bei weitem verdienstvoller die Speisung des vollendeten, heiligen, vollkommen Erleuchteten. Bei weitem verdienstvoller die Speisung der Mönchsgemeinde mit dem Erleuchteten an der Spitze. Bei weitem verdienstvoller aber ist es, wenn man für die Mönchsgemeinde aller vier Himmelsrichtungen ein Kloster erbaut. Bei weitem verdienstvoller, wenn man zuversichtlichen Herzens beim Erleuchteten, der Lehre und der Mönchsgemeinde Zuflucht nimmt. Bei weitem verdienstvoller, wenn man zuversichtlichen Herzens die Sittenregeln auf sich nimmt, die Vermeidung von Töten, Stehlen, geschlechtlicher Ausschreitung, Lügen und Rauschmitteln. Bei weitem verdienstvoller aber ist es, wenn man selbst nur so viel wie einen flüchtigen Duft liebevoller Gesinnung, Metta-Citta, erweckt. Doch bei weitem verdienstvoller als all dies ist es, wenn man die Betrachtung der Vergänglichkeit übt und wäre es nur für einen Augenblick. Anguttara Nikaya 9,20. Was es auch an verdienstwirkenden Mitteln im Bereich der Bezüge gibt, sie alle haben nicht den Wert eines Sechzehntels der gemüterlösenden Liebe. Die gemüterlösende Liebe begreift sie in sich und leuchtet und flammt und strahlt. Gleich wie etwa aller Sternenschein nicht den Wert eines Sechzehntels des Mondenscheins hat. Dieser vielmehr jenen in sich begreift und leuchtet und flammt und strahlt, ebenso nun auch, was es da an verdienstwirkenden Mitteln im Bereich der Bezüge gibt, und so weiter. Gleich wie etwa im letzten Monat der Regenzeit, im Herbst, die Sonne am reinen, wolkengeklärten Himmel emporsteigend, alles Dunkel des Raumes verscheucht und leuchtet und flammt und strahlt, ebenso nun auch, was es da an verdienstwirkenden Mitteln im Bereich der Bezüge gibt, und so weiter. Gleich wie etwa nachts, zur frühen Dämmerung der Morgenstern leuchtet und flammt und strahlt, ebenso nun auch, was es da an verdienstwirkenden Mitteln im Bereich der Bezüge gibt, sie alle haben nicht den Wert eines Sechzehntels der gemütserlösenden Liebe. Die gemütserlösende Liebe begreift sie in sich und leuchtet und flammt und strahlt. Ein Mensch, der sich in Liebe übt, in unbegrenzter, ganz bewusst, dem werden da die Fesseln dünn. Der Haftung schwinden merkt er bald. Und liebt er so ein Wesen nur, von Bosheit frei, dann bringt's ihm Heil. Doch wer voll Mitleid alle meint, schafft unermesslichen Verdienst. Die Erderoberer, Seherkönige, die Spenden zogen durch die Welt. Nur Sechzehntel an Wert ist dies, vom Herzen, das von Liebe voll. Wer tötet nicht, nicht töten lässt, wer nimmer siegt, noch siegen heißt, wer liebevoll zu allen ist, dem droht von niemand Feindschaft mehr. Vitivutaka 27. Hat man, ihr Mönche, die Güte, die Gemütserlösende, gepflegt, entfaltet, häufig geübt, sie zur Triebfeder und Grundlage gemacht, sie gefestigt, großgezogen und zur rechten Vollendung gebracht, so hat man 11 Vorteile zu erwarten. Welche 11? Man schläft friedlich, man erwacht friedlich, hat keine bösen Träume, ist den Menschen lieb, ist den übermenschlichen Wesen lieb, die Gottheiten schützen einen, Feuer, Gift und Waffen können einem nicht schaden, schnell sammelt sich der Geist, der Gesichtsausdruck ist heiter, man hat einen unverstörten Tod und sollte man nicht zu noch höherem vordringen, so wird man in einer Brahma-Welt wiedergeboren. Anguttara Nikaya 10, 208. Wie Familien, in denen es viele Frauen und wenige Männer gibt, leicht von Räubern und Dieben angefallen werden können, ebenso auch, ihr Mönche, ist es mit einem Mönch, von dem die Güte, die Befreiung des Herzens nicht entfaltet, nicht gestärkt wurde. Leicht können ihn nichtmenschliche Wesen anfallen. Wie Familien, in denen es wenige Frauen und viele Männer gibt, nicht leicht von Räubern und Dieben angefallen werden können, ebenso auch, ihr Mönche, ist es mit einem Mönch, von dem die Güte, die Befreiung des Herzens entfaltet und gestärkt wurde. Nicht leicht können ihn nichtmenschliche Wesen anfallen. Daher sollt ihr so üben. Die Güte, die Befreiung des Herzens, soll von uns entfaltet, gestärkt, zum Förderungsmittel, zur Grundlage gemacht, gemehrt und gut vollendet werden. So, ihr Mönche, habt ihr euch zu üben. Sanyutta Nikaya 20, 3. Nachdem ich 7 Jahre lang ein liebevolles Herz entfaltet hatte, kehrte ich während der Zeit von 7 Weltvergehungen und Weltentstehungen nicht mehr zu dieser Welt zurück. Als sich ein Äon zusammenballte, erschien ich unter den Strahlenden. Als ein Äon sich wieder auseinanderballte, erschien ich in einer leeren Brahma-Behausung. Dort war ich Brahma, der große Brahma, der Überwinder, der Unüberwundene, der Allsehende, Selbstgewaltige. Und 36 Mal war ich Sakko, der Götterkönig, und einige 100 Mal war ich ein Kaiserkönig, ein gerechter Gesetzeskönig, Herrscher über die 4 Kontinente, verschaffte meinem Reiche Sicherheit im Besitze der 7 Juwelen. Was soll da erst von den Provinzen des Reiches gesagt werden? Vitivutaka 22. Was meint ihr, Mönche, wenn da ein Knabe schon von frühester Kindheit an die gemütserlösende Güte entfalten würde? Möchte er dann wohl noch böse Taten verüben? Gewiss nicht, Herr. Wenn er aber keine bösen Taten mehr verübt, wird ihn da wohl noch Leiden treffen? Gewiss nicht, Herr. Wie sollte wohl einen, der keine bösen Taten verübt, noch Leiden treffen? Die Güte, ihr Mönche, die gemütserlösende, soll man entfalten, ob Mann oder Weib. Nicht vermag, ihr Mönche, ein Mann oder ein Weib beim Abscheiden diesen Körper mit sich zu nehmen. Der Sterbliche, ihr Mönche, hat den Geist als Zwischenglied. Jener aber weiß, was immer ich da früher mit diesem stofflichen Körper an bösen Taten verübt habe, das alles wird sich hier noch auswirken und nichts davon wird nachfolgen. Auf diese Weise entfaltet, ihr Mönche, führt die gemütserlösende Güte zur Nichtwiederkehr, es sei denn, dass ein weiser Mönch schon hier zu einer höheren Befreiung durchdringt. Anguttara Nikaya 10, 208. Wenn ein Mönch auch nur für einen Augenblick den Gedanken der Güte pflegt und ihn entfaltet und bedenkt, so darf er als einer gelten, der sich nicht vergebens vertieft, der des Meisters Satzung folgt, seiner Weisung gemäß handelt und nicht unwürdig verzehrt er die Almosenspeise des Landes. Was soll da erst von jenen gesagt werden, die diesen Gedanken der Güte häufig hegen? Anguttara Nikaya 1, 12. Metta ist eines der wichtigsten und effektivsten Werkzeuge im Rahmen der geistigen Kultivierung, Bhavana. Sie blockiert effektiv Übelwollen und auch alle anderen Formen des Hasses können nicht in den von Freundlichkeit erfüllten Geist eindringen. Sobald aber, Mönch, der Geist in deinem Inneren standhaft ist und wohlgefestigt und ihn die üblen, unheilsamen Dinge nicht mehr fesseln, dann sollst du danach streben, die Güte, die Gemütserlösende, soll in mir entfaltet, häufig geübt, zum Förderungsmittel und zur Grundlage gemacht, gefestigt, großgezogen und zur rechten Vollendung gebracht werden. Danach sollst du streben. Anguttara Nikaya 8, 63. Da mag ein Mönch sagen, mit Metta habe ich die Gemütserlösung, Chetu Vimutti, geübt, gepflegt, ausgebildet, angewandt und ausgeführt, zur Grundlage und zum Fahrzeug gemacht, und dennoch wird mein Herz von Übelwollen ergriffen. Darauf hätte man ihn zu erwidern, nein, sag das nicht, es ist nicht gut, den Erhabenen zu bezichtigen, seine Lehre falsch darzustellen. Der Erhabene würde so etwas nicht gesagt haben. Deine Worte sind unbegründet und unmöglich. Wenn du die Gemütserlösung aufgrund von Freundlichkeit entwickelst, hat Übelwollen keine Möglichkeit, einem das Herz zu umspinnen. Diese Erlösung durch Freundlichkeit ist ja gerade die Heilung für die Krankheit des Übelwollens. Digha Nikaya 33. Während er so diese fünf Hemmungen Nivarana in sich aufgehoben erkennt, wird er freudig bewegt. Freudig bewegt wird er heiter. Heiteren Herzens entspannt sich der Körper. Mit entspanntem Körper fühlt er sich wohl. Sich wohlfühlend wird sein Geist einig, liebevollen Gemütes weilend, strahlt er nach einer Richtung, dann nach einer zweiten, dann nach der dritten, dann nach der vierten, ebenso nach oben und nach unten. Überall, in allem sich wiedererkennend, durchstrahlt er die ganze Welt mit liebevollem Gemüte, mit weitem, tiefem, unbeschränktem, von Hass und Übelwollen geklärtem. Digha Nikaya 13. Diese Gesetzmäßigkeiten waren offensichtlich, zumindest in den Grundzügen, Gemeingut in den Kreisen der damaligen Wanderasketen. In Samyutta Nikaya 46-54 stellen sie sich also eine berechtigte Frage, die Buddha auf höchst aufschlussreiche Weise beantwortet. Der Asket Gotamo-Brüder zeigt seinen Jüngern so die Lehre. Kommt, ihr Mönche, überwindet die fünf Hemmungen. die Trübungen des Gemütes, die die Weisheit schwächen und verweilt mit liebevollen, mit erbarmenden, mit mitfreudigen, mit gleichmütigen Gemüte eine Richtung durchstrahlend, dann nach einer zweiten, dann nach einer dritten, dann nach der vierten, ebenso nach oben und nach unten. Überall in allem sich wiedererkennend, durchstrahlt die ganze Welt mit liebevollem, mit erbarmendem, mit mitfreudigem, mit gleichmütigem Gemüte, mit weitem, großartigem, unermesslichem, ohne Feindschaft und Bedrängen. Wir aber, Brüder, zeigen unseren Jüngern die Lehre ebenso. Was ist nun, Brüder, die Besonderheit? Was die Zielsetzung? Was die Verschiedenheit zwischen dem Asketen Gotamo und uns hinsichtlich Lehrdarlegung und Unterweisung? Da nun stimmten jene Mönche den Worten der andersfertigen Pilger weder zu, noch lehnten sie sie ab. Ohne zuzustimmen, ohne abzulehnen, erhoben sie sich und gingen fort. Beim Erhabenen werden wir den Sinn dieser Worte erfahren. Nachdem jene Mönche in Halidavasana ihren Almosengang beendet hatten, begaben sie sich dorthin, wo der Erhabene weilte, begrüßten ihn und setzten sich zur Seite nieder. Zur Seite sitzend, wandten sie sich an den Erhabenen und berichteten ihm den ganzen Vorfall. So angesprochen, ihr Mönche, wäre den andersfertigen Pilgern also zu erwidern gewesen? Wie wird aber, Bruder, liebreiche Gemütserlösung entfaltet? Was ist ihr Ausgang? Was ist ihr Höchstes? Was ihre Frucht? Was ihr Endziel? Und ebenso bei erbarmender, mitfreudiger und gleichmütiger Gemütserlösung. Danach gefragt wären ihr Mönche, die andersfertigen Pilger nicht imstande gewesen, Bescheid zu geben, sondern würden sich in Widersprüchen verwickeln. Und warum? Weil es, ihr Mönche, über ihr Begriffsvermögen hinausgeht. Keinen sehe ich, ihr Mönche, in der Welt mit ihren Marus und Brahmas, mit ihren Asketen und Brahmanen, mit ihrer Schar von Göttern und Menschen, der doch eine Antwort auf diese Frage das Herz erheben könnte. Außer dem Vollendeten oder einem Jünger des Vollendeten oder jemanden, der es von ihnen gehört hat. Wie aber wird, ihr Mönche, liebreiche Gemütserlösung entfaltet? Was ist ihr Ausgang? Was ihr Höchstes? Was ihre Frucht? Was ihr Endziel? Da entfaltet, ihr Mönche, der Mönch, von Liebe begleitet, die Erwachungsglieder Achtsamkeit, Lehrergründung, Tatkraft, Entzücken, Gestilltheit, Einigung, Gleichmut, auf Einsamkeit gestützt, auf Entreizung gestützt, auf Auflösung gestützt, die in Loslassen übergehen. Wünscht er es nun? Bei Nicht-Widerwärtigen möchte ich es als widerwärtig wahrnehmen, dann weilt er so, dass er es als widerwärtig wahrnimmt. Wünscht er sich, bei Widerwärtigen möchte ich es als nicht-widerwärtig wahrnehmen, dann weilt er so, dass er es als nicht-widerwärtig wahrnimmt. Wünscht er sich, bei Nicht-Widerwärtigen und bei Widerwärtigen möchte ich es als widerwärtig wahrnehmen, dann weilt er so, dass er es als widerwärtig wahrnimmt. Wünscht er sich, bei Widerwärtigen und bei Nicht-Widerwärtigen möchte ich es als nicht-widerwärtig wahrnehmen, dann weilt er so, dass er es als nicht-widerwärtig wahrnimmt. Wünscht er sich, Nicht-Widerwärtiges und Widerwärtiges, beides will ich von mir weisen, und gleichmütig bleiben, achtsam und klar bewusst. Dann verweilt er so gleichmütig, achtsam und klar bewusst. Er erreicht die Freiung der Schönheit und verweilt darin. Liebreiche Gemütserlösung, ihr Mönche, hat die Schönheit als Höchstes, sage ich. Bis dahin führt die Weisheit einen Mönch, der nicht zu höherer Erlösung durchgedrungen ist. Wie aber wird, ihr Mönche, erbarmende Gemütserlösung entfaltet? Was ist ihr Ausgang? Was ihr Höchstes? Was ihre Frucht? Was ihr Endziel? Da entfaltet der Mönch, ihr Mönche, von Erbarmen begleitet, die Erwachungsglieder Achtsamkeit bis Gleichmut, die in Loslassen übergehen. Wünscht er nun, in jenen fünf Wahrnehmungen zu verweilen, dann verweilt er darin. und nach völliger Überwindung der Formwahrnehmungen, Vernichtung der Gegenwahrnehmungen, Verwerfung der Vielheitswahrnehmungen, gewinnt er in den Gedanken, grenzenlos ist der Raum, das Reich des unbegrenzten Raumes. Erbarmende Gemütserlösung, ihr Mönche, hat die unbegrenzte Raumsphäre als Höchstes, sage ich. Bis dahin führt die Weisheit einen Mönch, der nicht zu höherer Erlösung durchgedrungen ist. Wie aber wird, ihr Mönche, mitfreudige Gemütserlösung entfaltet? Was ist ihr Ausgang? Was ihr Höchstes? Was ihre Frucht? Was ihr Endziel? Da entfaltet der Mönch, ihr Mönche, von Mitfreude begleitet, die Erwachungsglieder Achtsamkeit bis Gleichmut, die in Loslassen übergehen. Wünscht er nun, in jenen fünf Wahrnehmungen zu verweilen, dann verweilt er darin. Und nach völliger Überwindung der unbegrenzten Raumsphäre erreicht er im Gedanken, unbegrenzt ist das Bewusstsein, das Reich des unbegrenzten Bewusstseins. Mitfreudige Gemütserlösung, ihr Mönche, hat die unbegrenzte Bewusstseinssphäre als Höchstes, sage ich. Bis dahin führt die Weisheit einen Mönch, der nicht zu höherer Erlösung durchgedrungen ist. Wie aber wird gleichmütige Gemütserlösung entfaltet? Was ist ihr Ausgang? Was ihr Höchstes? Was ihre Frucht? Was ihr Endziel? Da entfaltet der Mönch, ihr Mönche, von Gleichmut begleitet, die Erwachungsglieder Achtsamkeit bis Gleichmut, die in Loslassen übergehen. Wünscht er nun, in jenen fünf Wahrnehmungen zu verweilen, dann verweilt er darin. Und nach völliger Überwindung der unbegrenzten Bewusstseinssphäre erreicht er im Gedanken, nichts ist da, die Nicht-Etwas-Heits-Sphäre. Gleichmütige Gemütserlösung, ihr Mönche, hat die Nicht-Etwas-Heits-Sphäre als Höchstes. Bis dahin führt die Weisheit einen Mönch, der nicht zu höherer Erlösung durchgedrungen ist. Samyutta Nikaya 46, 54. Im Buddha-Dhamma ist die Kultivierung von Metta immer auch mit der Entwicklung von Sammlung und Achtsamkeit und der daraus resultierenden Einsicht verbunden. Zu leicht wird Metta-Parami sonst mit anderen Formen der Liebe in Anführungszeichen verwechselt, wie etwa dem instinktiven Gefühl aller Säugetiere für ihre Nachkommen, der scheinheiligen Güte in Erwartung himmlischen Lohnes oder auch einfach nur der aus Angst geborenen Freundlichkeit. Ich tu dir nichts, tu du mir auch nichts. Dem Achtsamen geht's immer gut. Der Achtsame, der findet Glück. Dem Achtsamen geht's täglich besser. Doch frei von Feindschaft ist er nicht. Der, dessen Geist Tag und Nacht sich an Harmlosigkeit erfreut, wem Metta zum Charakter wurde, für den gibt's keine Feindschaft mehr. Samyutta Nikaya 10, 4. Und wie, ihr Mönche, achtet man, auf sich selber achtend auf den anderen? Durch Pflege, durch Entfaltung, durch häufiges Tun. So, ihr Mönche, achtet man auf sich selber achtend auf den anderen. Und wie, ihr Mönche, achtet man auf den anderen achtend auf sich selber? Durch Geduld, durch Gewaltlosigkeit, durch Liebe, durch Teilnahme. So, ihr Mönche, achtet man auf den anderen achtend auf sich selber. Ich werde auf mich achten. So sind, ihr Mönche, die Pfeiler der Achtsamkeit zu pflegen. Ich werde auf die anderen achten. So sind die Pfeiler der Achtsamkeit zu pflegen. Auf sich selber achtend, achtet man auf die anderen, ihr Mönche. Auf die anderen achtend, achtet man auf sich selber. Samyutta Nikaya 47, 19. Um eben diese Qualitäten von Geduld, Gewaltlosigkeit, Liebe und Teilnahme zu entwickeln, soll man sich immer wieder, wie der ehrwürdige Paguna, der uns schon oben in Anguttara Nikaya 6,56 begegnet ist, vornehmen. Mein Geist wird unbeeinträchtigt sein und ich werde keine bösen Worte äußern. Ich werde in Mitgefühl für sein Wohlergehen verweilen, mit einem Geist voll liebender Güte, ohne inneren Hass. Majjhima Nikaya 21. Dabei ist es unerheblich, ob man selbst mit Worten oder Taten angegriffen wird oder jemand, der uns lieb ist. Gerade in solchen Situationen zeigt sich, inwieweit der in einsamer Meditation gehegte fromme Wunsch in Anführungszeichen im Umgang mit den Mitmenschen schon zum Tragen kommt. So, ihr Bhikkhus, ist mancher Bhikkhu äußerst gütig, äußerst sanftmütig, äußerst friedfertig, solange ihn keine unliebsamen Redeweisen berühren. Aber wenn ihn unliebsame Redeweisen berühren, kann man wissen, ob jener Bhikkhu wirklich gütig, sanftmütig und friedfertig ist. Ihr Bhikkhus, es gibt diese 5 Redeweisen, die andere anwenden könnten, wenn sie euch ansprechen. Ihre Rede mag zur rechten Zeit oder zur falschen Zeit erfolgen, sie mag wahr oder unwahr sein, sanft oder schroff, mit dem Guten oder mit Schaden verbunden, mit einem Geist von liebender Güte gesprochen oder mit innerem Hass. Wenn andere euch ansprechen, mag ihre Rede zur rechten Zeit oder zur falschen Zeit erfolgen, wenn andere euch ansprechen, mag ihre Rede wahr oder unwahr sein, wenn andere euch ansprechen, mag ihre Rede sanft oder schroff sein. Wenn andere euch ansprechen, mag ihre Rede mit dem Guten oder mit Schaden verbunden sein. Wenn andere euch ansprechen, mag ihre Rede mit einem Geist von liebender Güte gesprochen sein oder mit innerem Hass. Darin, ihr Bhikkhus, solltet ihr euch so üben. Unser Geist wird unbeeinträchtigt bleiben und wir werden keine bösen Worte äußern. Wir werden in Mitgefühl für ihr Wohlergehen verweilen, mit einem Geist voll liebender Güte, ohne inneren Hass. Wir werden verweilen, indem wir jene Person mit einem Herzen durchdringen, das von liebender Güte durchdrängt ist. Und mit dieser Person als Objekt werden wir verweilen, indem wir die allumfassende Welt mit einem Herzen durchdringen, das von liebender Güte durchdrängt ist, unerschöpflich, erhaben, unermesslich, ohne Feindseligkeit und ohne Übelwollen. Auf solche Weise solltet ihr euch üben, ihr Bhikkhus. Ihr Bhikkhus, angenommen ein Mann käme mit einer Hacke und einem Korb daher und sagte, ich werde bewirken, dass diese große Erde ohne Erde ist. Er würde hier und dort graben, die Erde hierhin und dorthin schütten, hierhin und dorthin spucken, hierhin und dorthin urinieren mit den Worten, sei ohne Erde, sei ohne Erde. Was meint ihr, Bhikkhus? Könnte jener Mann bewirken, dass diese große Erde ohne Erde ist? Nein, ehrwürdiger Herr. Warum ist das so? Weil diese große Erde tief und gewaltig ist. Es kann unmöglich bewirkt werden, dass sie ohne Erde ist. Der Mann würde schließlich nur Erschöpfung und Enttäuschung ernten. Genauso, ihr Bhikkhus, gibt es diese 5 Redeweisen, die andere anwenden könnten. Ihr Bhikkhus, angenommen ein Mann käme mit Karmesin, Gelbwurz, Indigo oder Karmin daher und sagte, ich werde Bilder auf leerem Raum malen und Bilder auf leerem Raum erscheinen lassen. Was meint ihr, Bhikkhus? Könnte jener Mann auf leerem Raum Bilder malen und Bilder auf leerem Raum erscheinen lassen? Nein, ehrwürdiger Herr. Warum ist das so? Weil leerer Raum formlos und unsichtbar ist. Er kann unmöglich dort Bilder malen oder Bilder dort erscheinen lassen. Der Mann würde schließlich nur Erschöpfung und Enttäuschung ernten. Genauso, ihr Bhikkhus, gibt es diese 5 Redeweisen, die andere anwenden könnten. Ihr Bhikkhus, angenommen ein Mann käme mit einer lodernden Grasfackel daher und sagte, ich werde den Gangesfluss mit dieser lodernden Graswackel erhitzen und verdampfen. Was meint ihr, Bhikkhus? Könnte jener Mann den Gangesfluss mit jener lodernden Graswackel erhitzen und verdampfen? Nein, ehrwürdiger Herr. Warum ist das so? Weil der Gangesfluss tief und gewaltig ist. Er kann unmöglich mit einer lodernden Graswackel erhitzt und verdampft werden. Der Mann würde schließlich nur Erschöpfung und Enttäuschung ernten. Genauso, ihr Bhikkhus, gibt es diese 5 Redeweisen, die andere anwenden könnten. Ihr Bhikkhus, angenommen, da gäbe es eine Tasche aus Katzenleder, die gerieben, wohlgerieben, ganz und gar wohlgerieben wurde, die weich ist, seidig, frei von Rascheln und Knistern, und ein Mann käme mit einem Stock oder einer Scherbe daher und sagte, da ist diese Tasche aus Katzenleder, die gerieben, wohlgerieben, ganz und gar wohlgerieben wurde, die weich ist, seidig, frei von Rascheln und Knistern. Ich werde sie zum Rascheln und Knistern bringen. Was meint ihr, Bikus? Könnte sich jener Mann zum Rascheln und Knistern bringen? Nein, ehrwürdiger Herr. Warum ist das so? Weil jene Tasche aus Katzenleder, da sie gerieben, wohlgerieben, ganz und gar wohlgerieben wurde, da sie weich ist, seidig, frei von Rascheln und Knistern, unmöglich mit dem Stock oder der Scherbe zum Rascheln oder Knistern gebracht werden kann. Der Mann würde schließlich nur Erschöpfung und Enttäuschung ernten. Genauso, Epikus, gibt es diese fünf Redeweisen, die andere anwenden könnten. Epikus, sogar wenn Banditen euch barbarisch Glied für Glied mit einer Doppelgriffsäge in Stücke teilen würden, würde derjenige, der einen verdorbenen Geist ihnen gegenüber entstehen ließe, meine Lehre nicht befolgen. Darin, Epikus, solltet ihr euch so üben. Unser Geist wird unbeeinträchtigt bleiben und wir werden keine bösen Worte äußern. Wir werden in Mitgefühl für ihr Wohlergehen verweilen, mit einem Geist voll liebender Güte, ohne inneren Hass. Wir werden verweilen, indem wir sie mit einem Herzen durchdringen, das von liebender Güte durchdrängt ist. Und mit ihnen als Objekt werden wir verweilen, indem wir die allumfassende Welt mit einem Herzen durchdringen, das von liebender Güte durchdrängt ist, unerschöpflich, erhaben, unermesslich, ohne Feindseligkeit und ohne Übelwollen. Auf solche Weise solltet ihr euch üben, Epikus. Epikus, wenn ihr euch diesem Ratschlag vom Gleichnis von der Säge oft zuwendet, seht ihr dann irgendeine Redeweise unbedeutend oder grob, die ihr nicht ertragen könntet? Nein, ehrwürdiger Herr. Daher, Epikus, solltet ihr euch diesem Ratschlag des Gleichnisses von der Säge oft zuwenden. Das wird lange zu eurem Wohlergehen und Glück gereichen. Majjhima Nikaya 21. Bevor nun gleich das Handtuch geworfen wird, angesichts der scheinbar unmöglichen Umsetzbarkeit der eben zitierten Reflexionshilfen, sollten wir uns wie bei allen Parami an die kleinen Brötchen erinnern. Der Buddha war immer Realist und Pragmatiker. Er verlangte nie Unmögliches. Deshalb wird in den Erläuterungen des Pfadgliedes der rechten Gesinnung statt Metta, Adosa, nicht Hass, nicht Ablehnung, nicht Feindschaft, die im alten Indien gern gebrauchte negative Definitionsform genannt. Diese Herangehensweise, mit nicht hassen zu beginnen, mag auch heute noch vielen leichter fallen, als aus dem Nichts heraus plötzlich allen und jedem gegenüber liebevolle Güte zu empfinden. Eine Schritt für Schritt fortschreitende Entwicklung, beginnend mit Nicht-Übelwollen über Freundlichkeit und Wohlwollen hin zu einem aktiven Interesse am Nächsten und zu liebevoller Güte, welche schließlich in den voll ausgebildeten Brahmavihara kulminiert, ist sicher für die meisten die richtige Gangart. Dementsprechend wird auch oft empfohlen, Metta erst sich selbst gegenüber zu entwickeln, um dann auf der Grundlage des dadurch entstehenden entspannten Wohlempfindens auch anderen Wohl zu wünschen. Erst Eltern oder Lehrern, dann Freunden, dann neutralen Personen und zuletzt erst, in Anführungszeichen, Feinden. Gelingt das mit Individuen, kann man zu Gruppen übergehen und schließlich das empfundene Wohlwollen auf alle Wesen in allen Richtungen und auf allen Daseinsebenen ausweiten. Das macht aber nur wirklich Sinn, wenn dabei die oben genannte schrittweise Entfaltung eingehalten wird. Zudem ist zu bedenken, dass es nicht leicht fällt, sich selbst gegenüber freundlich eingestellt zu sein, solange man anderen noch unfreundlich begegnet. Man sollte daher besonders die Gelegenheiten, bei denen Metta spontan im Geist aufsteigt, nutzen, um diese so wertvolle spirituelle Empfindung systematisch weiterzuentwickeln und jeden Groll, die man anderen gegenüber noch in seinem Herzen hegt, zu überwinden. 5 Mittel gibt es, ihr Mönche, zur Überwindung des Grolls, durch die der im Mönche aufgestiegene Groll völlig überwunden werden sollte. Welche 5? Wenn, ihr Mönche, Groll gegen einen Menschen entsteht, so soll man ihm gegenüber Güte entfalten, Mitgefühl entfalten, Gleichmut entfalten, soll man ihm keine Beachtung und Aufmerksamkeit schenken, soll man sich bei jenem Menschen das Gesetz der Tateneignerschaft derart vergegenwärtigen, Eigner seiner Taten ist dieser Verehrte, Erbe der Taten, ist den Taten entsprossen, mit ihnen verknüpft, hat sie zur Zuflucht, und die guten und bösen Taten, die er tut, wird er zum Erbe haben. Auf diese Weise soll man den Groll gegen jenen Menschen überwinden. Dies sind die 5 Mittel, ihr Mönche, zur Überwindung des Grolls, durch die der im Mönche aufgestiegene Groll völlig überwunden werden sollte. Anguttara Nikaya 5, 61. Der ehrwürdige Sariputta sprach also: 5 Mittel gibt es, ihr Mönche, zur Überwindung des Grolls, durch die der im Mönche aufgestiegene Groll völlig überwunden werden sollte. Welche 5? Da ist, ihr Brüder, ein Mensch von unlauterem Wandel in Werken, aber von lauterem Wandel in Worten. Gegen einen solchen Menschen soll man den Groll überwinden. Da ist ein Mensch von unlauterem Wandel in Worten, aber von lauterem Wandel in Werken. Auch gegen einen solchen Menschen soll man den Groll überwinden. Da ist ein Mensch von unlauterem Wandel in Werken und Worten, aber von Zeit zu Zeit öffnet sich sein Herz, erlangt sein Herz Zuversicht. Auch gegen einen solchen Menschen soll man den Groll überwinden. Da ist ein Mensch von unlauterem Wandel in Werken und Worten, und nicht öffnet sich von Zeit zu Zeit sein Herz und erlangt Zuversicht. Auch gegen einen solchen Menschen soll man den Groll überwinden. Da ist ein Mensch von lauterem Wandel in Werken und Worten, und von Zeit zu Zeit öffnet sich sein Herz und erlangt Zuversicht. Auch gegen einen solchen Menschen soll man den Groll überwinden. Wie aber, ihr Brüder, soll man den Groll gegen diese Menschen überwinden? Gleich wie, ihr Brüder, ein sich in Flickengewänder kleidender Mönch auf der Straße einen Fetzen erblickt, denselben mit dem linken Fuße festhält und mit dem rechten ausbreitet und, was es daran an festem Stoff gibt, abschneidet und mitnimmt, ebenso auch, ihr Brüder, hat man bei einem Menschen von unlauterem Wandel in Werken, aber lauterem Wandel in Worten, bei jener Gelegenheit nicht etwa seine Unlauterkeit in Werken zu erwägen, wohl aber seine Lauterkeit in Worten. Auf diese Weise soll man den Groll gegen jenen Menschen überwinden. Gesetzt, ihr Brüder, es befindet sich da ein mit Moos und Wasserpflanzen bedeckter Teich. Und ein Mann, glühend vor Hitze, von der Hitze überwältigt, ermattet, durstig, von Durst gequält, käme des Weges daher. Und er stiege zu jenem Teiche hinab, entfernte mit beiden Händen hier und da das Moos und die Wasserpflanzen, tränke aus seinen hohlen Händen und ginge dann seines Weges. Ebenso auch, ihr Brüder, hat man bei einem Menschen von unlauterem Wandel in Worten, aber lauterem Wandel in Werken, bei jener Gelegenheit nicht etwa seine Unlauterkeit in Worten zu erwägen, wohl aber seine Lauterkeit in Werken. Auf diese Weise soll man den Groll gegen jenen Menschen überwinden. Gesetzt, ihr Brüder, es befindet sich da ein wenig Wasser in der Hufspur eines Rindes. Und ein Mann, glühend vor Hitze, von der Hitze überwältigt, ermattet, durstig, von Durst gequält, käme des Weges daher. Der dächte, wenn ich dieses wenige in der Rinderhufspur befindliche Wasser mit der Hand oder einem Gefäß trinke, so würde ich es aufstören und auffühlen und ungenießbar machen. So will ich mich lieber auf allen Vieren niederlassen und wie eine Kuh das Wasser schlürfen und dann weitergehen. Und er täte so. Ebenso auch, Herr Mönche, soll man bei einem Menschen von unlauterem Wandel in Werken und in Worten, dessen Herz aber sich von Zeit zu Zeit öffnet und Zuversicht erlangt, bei jener Gelegenheit nicht etwa seine Unlauterkeit in Werken und Worten erwägen, wohl aber soll man daran denken, dass sich sein Herz von Zeit zu Zeit öffnet und Zuversicht erlangt. Auf diese Weise soll man den Groll gegen jenen Menschen überwinden. Gesetzt ihr Brüder, ein siecher, leidender, schwerkranker Mann wanderte eine lange Straße entlang. Sowohl das Dorf hinter ihm als auch das Dorf vor ihm lägen in weiter Ferne. Und er fände keine passenden Speisen und Heilmittel, keinen passenden Pfleger und keinen, der ihm den Weg wiese. Ein Mann aber, der des Weges einherzöge, erblickte ihn. Und er empfände für ihn Mitgefühl, Liebe und Wohlwollen und dächte, ach, dass doch dieser Mann passende Speise und Heilmittel fände, sowie einen passenden Pfleger und einen, der ihm den Weg weist, damit er nicht umkomme. Ebenso auch, ihr Brüder, hat man für einen Menschen von unlauterem Wandel in Werken und Worten, dessen Herz sich nicht von Zeit zu Zeit öffnet und Zuversicht erlangt, Mitgefühl, Karuna, Fürsorge, Anodaya und Empathie, Anukampa, zu empfinden und zu denken, ach, dass doch dieser Verehrte seinen schlechten Wandel in Werken, Worten und Gedanken aufgeben und einen guten Wandel in Werken, Worten und Gedanken pflegen möchte, auf dass er nicht beim Zerfall des Körpers nach dem Tode in niedere Welten gerät, auf eine leidenswerte, in die Daseinsabgründe, zur Hölle. Auf diese Weise soll man den Groll gegen jenen Menschen überwinden. Gesetzt ihr Brüder, es befände sich da ein Teich mit klarem, erfrischendem, kühlem, silberhellem Wasser, schön gelegen, entzückend, von zahlreichen Bäumen beschattet. Und ein Mann, glühend vor Hitze und von der Hitze überwältigt, ermattet, durstig, von Durst gequält, käme des Weges daher. Und er stiege in jenen Teich, badete sich und tränke vom Wasser. Darauf stieg er wieder heraus und setzte und erlegte sich dort im Schatten der Bäume nieder. Ebenso auch, ihr Mönche, soll man bei einem Menschen von lauterem Wandel in Werken und Worten, dessen Herz sich von Zeit zu Zeit öffnet und Zuversicht erlangt, bei jener Gelegenheit seinen lauteren Wandel in Werken und Worten erwägen und bedenken, dass sein Herz von Zeit zu Zeit sich öffnet und Zuversicht erlangt. Auf diese Weise soll man den Groll gegen jenen Menschen überwinden. Bei einem in jeder Hinsicht Zutrauen erweckenden Menschen, ihr Brüder, kommt der Geist zur Ruhe. Anguttara Nikaya 5, 62. Natürlich muss man erkannt haben, welchen Schaden der Hass in allen seinen Abstufungen und Schattierungen anrichtet und welches Wohl, Freundlichkeit und Freundschaft bringt. Nur so wird man den unheilsamen Emotionen keinen Raum lassen und ihnen entschlossen entgegentreten, um sie sofort nach ihrem Auftauchen aus dem Geist zu entfernen. Aus Hass, Brahmane, vom Hasse übermannt, umstrickten Geistes, trachtet man nach eigenem Schaden, trachtet man nach anderer Schaden, trachtet man nach beiderseitigem Schaden, erleidet man geistigen Schmerz und Kummer. Ist aber der Hass aufgehoben, so trachtet man weder nach eigenem Schaden, noch nach anderer Schaden, noch nach beiderseitigem Schaden, erleidet man keinen geistigen Schmerz und Kummer. Aus Hass, vom Hasse überwältigt, gefesselten Geistes, führt man einen schlechten Wandel in Werken, Worten und Gedanken und kennt in Wirklichkeit weder das eigene noch das anderen Heil, noch das beiderseitige Heil. Ist aber der Hass aufgehoben, so führt man weder in Werken, noch in Worten, noch in Gedanken einen schlechten Wandel, und er kennt in Wirklichkeit das eigene Heil, das anderen Heil und das beiderseitige Heil. Anguttara Nikaya 3, 54 bis 55. 7. Dem Feinde erwünschte und dienliche Dinge im Mönche befallen den Gehässigen, ob Mann oder Weib. Welche 7? Da, ihr Mönche, wünscht der Feind dem Feinde, ach, dass doch dieser ein hässliches Aussehen hätte. Und warum? Weil eben, ihr Mönche, der Feind nicht über des Feindes Schönheit erfreut ist. Selbst wenn sich der gehässige, von Hass überwältigte, hassverzierte Mensch gründlich badet, salbt, Haar und Bart pflegt und sich in weiße Gewänder kleidet, so ist er dennoch von hässlichem Aussehen, wenn er vom Hasse sich beherrschen lässt. Das, ihr Mönche, ist das erste dem Feinde erwünschte und dienliche Ding, das den Gehässigen befällt, ob Mann oder Weib. Weiterhin, ihr Mönche, wünscht der Feind dem Feinde, ach, dass doch dieser einen schlechten Schlaf hätte. Und warum? Weil eben, ihr Mönche, der Feind nicht über des Feindes guten Schlaf erfreut ist. Selbst wenn der Gehässige von Hass überwältigte, hassverzierte Mensch auf einem Sofa schläft, auf dem eine Ziegenhaardecke ausgebreitet ist oder eine weiße Wolldecke oder eine Decke aus feinstem Antilopenfell und das versehen ist mit einer Überdecke und an beiden Seiten mit purpurnen Kissen, so schläft er dennoch schlecht, wenn er vom Hasse sich beherrschen lässt. Das, ihr Mönche, ist das zweite dem Feinde erwünschte und dienliche Ding, das den Gehässigen befällt, ob Mann oder Weib. Weiterhin, ihr Mönche, wünscht der Feind dem Feinde, oh, dass ihm doch keine großen Glücksfälle zuteil würden. Und warum? Weil eben, ihr Mönche, der Feind über des Feindes Glücksfälle nicht erfreut ist. Hat nun aber der Gehässige, vom Hass überwältigte, hassverzierte Mensch einen Nachteil erlitten, so glaubt er einen Vorteil erlangt zu haben, und hat er einen Vorteil erlangt, so glaubt er einen Nachteil erlitten zu haben. Da er aber von Hass überwältigt, diese beiden Dinge miteinander verwechselt, darum gereichen sie ihm lange Zeit zu Unheil und Leiden. Das, ihr Mönche, ist das dritte dem Feinde erwünschte und dienliche Ding, das den Gehässigen befällt, ob Mann oder Weib. Weiterhin, ihr Mönche, wünscht der Feind dem Feinde, ach, dass doch dieser nicht reich wäre. Und warum? Weil eben, ihr Mönche, der Feind nicht über des Feindes Reichtum erfreut ist. Wenn nun der gehässige, von Hass überwältigte, hassverzehrte Mensch auch Schätze besitzt, rechtmäßig erlangt, die er sich durch Fleiß und Anstrengung erworben, durch seiner Hände Arbeit, im Schweiße seines Antlitzes angesammelt hat, so lassen die Fürsten seine Besitztümer in die königlichen Schatzkammern wandern, als Strafen für die im Zorn begangenen Handlungen, wenn er vom Hasse sich beherrschen lässt. Das, ihr Mönche, ist das vierte dem Feinde erwünschte und dienliche Ding, das den Gehässigen befällt, ob Mann oder Weib. Weiterhin, ihr Mönche, wünscht der Feind dem Feinde, ach, dass doch dieser kein Ansehen besäße. Und warum? Weil eben, ihr Mönche, der Feind nicht erfreut ist, wenn sein Feind Ansehen besitzt. Was nun auch der gehässige, von Hass überwältigte, hassverzehrte Mensch durch seine Strebsamkeit an Ansehen erworben hat, das verliert er, wenn er vom Hasse sich beherrschen lässt. Das, ihr Mönche, ist das fünfte, dem Feinde erwünschte und dienliche Ding, das den Gehässigen befällt, ob Mann oder Weib. Weiterhin, ihr Mönche, wünscht der Feind dem Feinde, ach, dass doch dieser keine Freunde besäße. Und warum? Weil eben, ihr Mönche, der Feind nicht erfreut ist, wenn sein Feind Freunde besitzt. Wenn nun auch der gehässige, von Hass überwältigte, hassverzehrte Mensch Freunde und Genossen, Vettern und Blutsverwandte besitzt, so meiden ihn doch jene, wenn er vom Hasse sich beherrschen lässt. Das, ihr Mönche, ist das sechste dem Feinde erwünschte und dienliche Ding, das den Gehässigen befällt, ob Mann oder Weib. Weiterhin, ihr Mönche, wünscht der Feind dem Feinde, ach, dass doch dieser beim Zerfall des Körpers nach dem Tode in niedere Welt gelangen möchte, auf eine Leidenswerte in die Daseinsabgründe, zur Hölle. Und warum? Weil eben, ihr Mönche, der Feind nicht erfreut ist, wenn sein Feind auf eine glückliche Daseinswerte gelangt. Der gehässige, von Hass überwältigte, hassverzehrte Mensch aber führt einen schlechten Wandel in Werken, Worten und Gedanken. Und solchen schlechten Wandel führend, gelangt er beim Zerfall des Körpers nach dem Tode in niedere Welt auf eine Leidenswerte in die Daseinsabgründe, zur Hölle, da er vom Hasse sich beherrschen lässt. Das, ihr Mönche, ist das siebte dem Feinde erwünschte und dienliche Ding, das den Gehässigen befällt, ob Mann oder Weib. Diese 7 dem Feinde erwünschten und dienlichen Dinge im Mönche befallen den Gehässigen, ob Mann oder Weib. Wer hasst, ist hässlich anzuschauen, liegt ruhelos auf der Lagerstatt, und wenn ein Vorteil in ihr wächst, glaubt er, dass es ein Nachteil sei. Wenn der durch Worte oder Tat der Hass verzehrt den Mord verübt, verliert vom Hasse übermannt der Mensch sein ganzes Hab und Gut. Betört durch Hasses Leidenschaft, verliert er seinen guten Ruf. Und Herzensbruder, fetter Freund, dem Hasser aus dem Wege gehen. Verderben bringt Gehässigkeit. Gehässigkeit verstimmt das Herz. Doch nicht bemerkt er die Gefahr, die so in seinem Herzen wächst. Nicht kennt der Hasser, was ihm nützt. Die Lehre kann er nicht verstehen. Denn Finsternis und Blindheit herrscht, wo Hass den Menschen niederzwingt. Was auch der Hassende zerstört, sei es mühsam, sei es leicht zu tun, sobald der Hass erloschen ist, wird wie vom Feuer er verzehrt. Ist erst der Hass einmal entfacht, durch den die Welt in Wut entbrannt, legt er Erregung an den Tag, gleich wie dem Feuer Rauch entströmt. Nicht kennt er Schamgefühl noch Scheu, ist ohne Achtung, wenn er spricht, und wird vom Hass er übermannt, so kennt er nimmer einen Halt. Voller Qualen sind die Taten, die vom Guten abseits liegen. Diese will ich euch nun weisen. So höret, wie es damit steht. Im Zorn den Vater man erschlägt, im Zorn bringt man die Mutter um. Im Zorn schlägt man den Priester tot, im Zorne den gemeinen Mann. Durch die gehegt, durch die gepflegt, der Weltling diese Welt betrat. Die Mutter, die ihm's Leben gab, selbst die bringt er im Zorne um. Sich selbst hat jedermann zum Freund, sich selber hat am liebsten man, und doch im Zorn bringt man sich um, von mannigfachem Wahn betört. Man bringt sich mit dem Schwerte um, verschluckt auch Gift, vom Wahn gepackt, hängt sich an einem Stricke auf, stürzt sich von einem Fels hinab. Wer einen Lebenskeim zerstört, wer selber sich das Leben nimmt, begreift nicht, was er damit tut. Aus Zorn erwächst ihm Untergang. So mag denn aus dem Zorn entstehen ein ganz versteckter Todesstrick. Ihn rottet aus durch Selbstbeherrschung, Erkenntnis, Weisheit, Strebsamkeit. Und wie der einsichtsvolle Mensch ertötet diesen bösen Trieb, so sollt ihr euch im Guten üben, dass euch Erregung nicht mehr packt. Vom Zorn und von Verzweiflung frei, von Gier entledigt und Verlangen, gezügelt wird in Hass verwandt, erreicht Nibbana, Trieb befreit. Anguttara Nikaya 7,60. Statt seine Gedanken von unheilsamen Wünschen beherrschen zu lassen, sollte man den gedanklichen Raum mit heilsamen Wünschen füllen. Auch hier gilt, Vorbeugen ist besser als Heilen. Man kann es sich zur Gewohnheit machen, jede Handlung mit einem frommen Wunsch zu kommentieren. Das stärkt die Achtsamkeit auf die Absichten, führt zu rechter Gesinnung und hat positive physiologische Auswirkungen. So könnte man sich beim Öffnen einer Tür denken, möge sich die Tür zur Leidensfreiheit für alle Wesen öffnen. Beim Essen mögen alle Wesen genug Nahrung finden. Beim Ausscheiden mögen alle Wesen von den Geistesgiften frei werden. Der Kreativität sind ja keine Grenzen gesetzt. Gelingt es trotz Vorbeugung und der Erkenntnis der von Zorn ausgehenden Gefahr nicht, ihn zu bändigen und aufzulösen, wird empfohlen, an die guten Eigenschaften, die jeder Mensch hat, zu denken und über die schlechten hinwegzusehen. Oder man kann sich diese Worte des Buddha vor Augen führen. Der Erhabene sprach also, unbekannten Anfangs, Epikus, ist dieser Umlauf der Geburten. Nicht kennt man einen ersten Beginn bei den Wesen, die in dem Hemmnis des Nichtwissens in der Fessel des Durstes gefangen, von Geburt zu Geburt umherwandern und umherlaufen. Nicht ist ihr Bekus, ein Wesen zu finden, das nicht früher einmal Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Sohn, Tochter gewesen wäre, während dieser langen Zeit. Samyutta Nikaya 15, 14-19. Hilft auch das nicht, kann man sich fragen, gegen wen man denn eigentlich Groll empfindet? Gegen die Körperlichkeit oder das Gefühl oder die Wahrnehmung oder die Geistesformationen oder gegen das Bewusstsein des anderen? Als ein beinahe unfehlbares Mittel, das Feindschaftsgefühl zu überwinden, gilt es, wenn man dem anderen ein Geschenk macht oder mit ihm Geschenke austauscht. Letztendlich hat man dann aufgrund eifrigen Bemühens einen Zustand von A-Dosa erreicht und eine heilsame Entwicklung in Gang gesetzt. Er sieht, dass er von all diesen üblen, unheilsamen Geisteszuständen geläutert ist. Er sieht, dass er von ihnen befreit ist. Wenn er dies erkennt, steigt Freude in ihm auf. Wenn er froh ist, steigt Verzückung in ihm auf. Bei einem, der verzückt ist, wird der Körper still. Einer, dessen Körper still geworden ist, empfindet Glück. Bei einem, der Glück empfindet, sammelt sich der Geist. Er verweilt, indem er eine Himmelsrichtung mit einem Herzen durchdringt, das erfüllt ist von liebender Güte. Ebenso die zweite, ebenso die dritte, ebenso die vierte Himmelsrichtung. Auch nach oben, nach unten, in alle Richtungen und überall hin. Und zu allen, wie zu sich selbst, verweilt er, indem er die allumfassende Welt mit einem Herzen durchdringt, das von liebender Güte erfüllt ist, unerschöpflich, erhaben, unermesslich, ohne Feindseligkeit und ohne Übelwollen. Angenommen, es gäbe einen Teich mit klarem, angenehm kühlem Wasser, durchsichtig, mit sanft ansteigenden Ufern, reizvoll. Wenn ein Mann ausgedörrt und erschöpft von der Hitze, müde, ausgetrocknet und durstig, von Osten oder von Westen oder von Norden oder von Süden oder woher er wollte, der herkäme, würde er beim Teich angelangt seinen Durst und seine Überhitzung löschen. Ebenso ihr Bhikkhus, wenn irgendjemand aus einer adligen Familie, aus einer Brahmanenfamilie, aus einer Händlerfamilie, aus einer Arbeiterfamilie, von zu Hause fort in die Hauslosigkeit zieht und, nachdem er dem Dhamma und der Disziplin, die vom Tathagata verkündet werden, begegnet ist, liebende Güte, Mitgefühl, Mitfreude und Gleichmut entfaltet und dadurch inneren Frieden erlangt, dann praktiziert er aufgrund dieses inneren Friedens auf eine Weise, die für den Mönch angemessen ist, sage ich. Majjhima Nikaya 40.